Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja, wir sind endlich wieder back. Ich bin wieder zumindest so einigermaßen genesen. Und an der Stimme hört man es immer noch ein bisschen etwas angeschlagen, natürlich immer noch. Aber es freut mich natürlich, dass wir jetzt wieder hier bei uns den Podcast aufnehmen können. Genau.
Ich habe übrigens, ja, hat mich auch gefreut, es haben echt viele Leute bei mir über Instagram gefragt, was mit dem Podcast los ist. Dann habe ich gesagt, der arme Daniel, den hat es vollkommen erwischt, Männergrippe. Ich habe schon geguckt, ob er hier eingeliefert wurde, in Krankenhaus in Freiburg, aber ich glaube, er hat es noch gerade so geschafft. Ne?
Gerade so, ja. Es war zwar kurz davor, aber es hat doch noch
Aber es ist
gepasst, ja.
wirklich lustig, beziehungsweise nicht lustig, weil sehr, sehr viele sind gerade wieder krank. Ich hatte ja auch einmal und meine Frau auch einmal hat so, waren wir auch mal kurz krank, aber jetzt nicht so schlimm, aber irgendwas ist gerade im Umlauf, was ich so mitbekomme. Da hat es viele erwischt. Ich hoffe nicht, das habe ich auch gelesen. Gibt doch irgend so einen neuen Virus in China oder so. Der ist zwar, glaube ich, nicht von Mensch zu Mensch übertragbar, aber da wurde schon wieder irgendwas abgeriegelt. Aber na, ich hoffe nicht, dass es wieder hier Abriegelung Lockdown 2.0 kommt. Das wäre der Super-GAU.
Ja, das wäre schlecht. Nee, aber es wird so langsam wieder, aber eben
Doch.
Hals ist immer noch
Ja, wir haben leider
angeschlagen.
einiges verpasst letzte Woche. Aber gut, die ganz krassen Bewegungen auf dem Park können wir gleich mal noch eingehen, würde ich
Ja, und
sagen.
vor allem, es reißt ja nicht ab. Also wir hatten ja weiterhin auch schon gestern wieder extreme Bewegungen. Unternehmen wie C3AI oder Monday.com hat es erwischt, genau. Und werden wir uns unter anderem anschauen. Wir stellen uns heute die Frage, ist die große Ära der SaaS-Unternehmen vielleicht vorbei? Das wird heute eines der Hauptthemen sein, aber wir haben auch ein paar Zahlen noch mitgebracht. Unter anderem haben auch die großen Rückversicherer Munich Re und Hannover Rück teils etwas verschiedene Zahlen herausgebracht tatsächlich. Also die einen waren recht gut, die anderen waren recht schlecht. Letzte Woche waren ja noch Eli Lilly und Novo Nordisk mit den offiziellen Veröffentlichungen. Ja, Eli Lilly weiterhin sehr stark am Wachsen und haben auch teilweise sogar die Prognosen erhöht. Dann die US-Regierung möchte etwas vom Nvidia-Kuchen abhaben. Das wird noch ein interessantes Thema werden, aber wir haben auch ansonsten viele andere Sachen. Jetzt würde ich sagen, genau, erzähl erstmal, was ist so allgemeiner Markt los? Also wir haben ja weiterhin wirklich große Schwankungen und das
Ja.
ist natürlich nicht ganz ungewöhnlich in der Berichtssaison, aber was beherrscht so aktuell die Märkte sonst?
Genau, also der DAX läuft ja eher weiter seitwärts, dümpelt so dahin und also am deutschen Markt gab es ehrlich gesagt kaum so die ganz großen positiven Überraschungen bei den Zahlen. Wir hatten ja schon vorletzte Woche ein bisschen was begleitet. Da hat man ja insgesamt gesehen, dass die großen Tech-Werte einfach sehr, sehr stark geliefert haben und das ist eben auch weiterhin der Grund, wieso der Nasdaq weiter so gut läuft. In der zweiten und dritten Reihe, wir sprechen ja gleich nochmal ein paar Aktien. Also heftig, 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 wie es da einiges zerlegt. Und ich bin ja eh schon eine Zeit lang jetzt so ein bisschen zurückhaltender, weil so die Marktbreite doch sehr, sehr am Bröckeln ist, so kann man es, glaube ich, sagen. Also ein paar Unternehmen laufen weiter sehr, sehr gut, aber bei anderen, wo so ein kleines Haar in der Suppe ist oder selbst wenn es kein Haar gab, die werden zerrissen. Ich weiß teilweise auch gar nicht, wieso die so heftig zerrissen werden. Jetzt hatten wir zuletzt ja die Wiederauferstehung von Apple. Ich glaube, so kann man es sagen. Richtig schöne Stärke. Da gab es ja die Story, ne? Tim Cook war bei Donald Trump, hat ihm, glaube ich, noch irgendwie irgendwas Vergoldetes übergeben und so, ne? Ihm ein Geschenk gemacht. Und Apple will weitere 100 Milliarden investieren. Und ist dann auch ausgenommen von den Zöllen, die es ja gegenüber Indien gibt, weil mittlerweile ja Apple auch seine Produktion da nach Indien teilweise verlagert hat. Also das hat dem Markt geholfen. Wir sehen ja weiterhin, dass Nvidia extrem stark ist. Und das ist ja schon auch seltsam. Also die Aussicht, die Zahlen von AMD waren jetzt nicht so, dass man sagt, wow, das explodiert ja völlig hier mit den Data Centern, sondern das war ja sogar, glaube ich, rückläufig gegenüber dem Vorquartal. Also müssen ja theoretisch die Zahlen von Nvidia bombastisch sein, weil die großen Tech-Konzerne haben ja unfassbar viel Geld ausgegeben und auch die TSMC-Zahlen, die sahen zuletzt sehr gut aus, dementsprechend. Ich glaube, das trägt den Markt halt auch einfach. Und die Zahlen kommen ja, ich glaube, jetzt Ende August und dementsprechend hilft das dem Gesamtmarkt, aber so insgesamt, boah, ich weiß nicht, ne? Jetzt zuletzt kam wieder die Hoffnung auf Zinssenkungen. Es sind jetzt 3 Zinssenkungen dieses Jahr eingepreist. Das hilft auch wieder. Was ganz, ganz wichtig wird, heute um 14.30 Uhr, also wir nehmen ja am Dienstagvormittag auf, wenn die Folge da ist, wisst ihr schon, was das Ergebnis ist, nämlich die Verbraucherpreise. Und die sind heute wieder sehr, sehr wichtig. Da werden plus 0,2% gegenüber dem Vormonat erwartet und plus 2,8% gegenüber dem Vorjahr. Die Kernrate bei plus 0,3 beziehungsweise plus 3,1. Und wenn es dort deutlich heißer wird als erwartet, na, dann haben wir, hat die Fed wieder ein Problem. Die kann die Zinsen nicht senken, weil die Inflation zu hoch ist. Zumindest laut JP Morgan, wenn es über 0,4 ist, könnte der S&P 500 2 bis 2,75% fallen. Also das wäre schon, dann wird es richtig rappeln. Sollte der aber kühler als erwartet ausfallen, also unter 0,25%, dann könnte es nochmal 1,5 bis 2% nach oben gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass zumindest die Indizes in den nächsten Tagen sich auch ganz gut halten. Aber wie gesagt, hast du mehrere Aktien im Depot, nicht einen der Highflyer, dann zersäbelst dich doch ganz ordentlich. Ich habe auch so ein paar spannende Aussagen gelesen, wie es weitergehen könnte. Fand ich eigentlich auch ganz spannend und könnte ich mir auch vorstellen, dass es so in die Richtung geht. Gerade nochmal raussuchen, wo das war genau. Also da wurde zum Beispiel von einem gesagt, und da gab es auch viele Kommentare, dass die Verbraucherpreise kühler ausfallen als erwartet. Also das ist dann positiv. Dann gibt es nochmal diesen Spike nach oben. Also wir laufen nochmal nach oben rein, bis hin vielleicht zu den Nvidia-Zahlen. Die werden wahrscheinlich auch extrem gut sein. Da ist die Frage, reagiert der Markt überhaupt noch positiv? Und dann kommt ja im September die Zinssitzung. Und dann könnte es sein, je nachdem, wie die nächsten Wirtschaftsdaten sind, vielleicht gibt es ja sogar einen Cut um 50 Basispunkte. Und dann könnte man natürlich denken, das ist sehr, sehr positiv. Aber dann glaube ich irgendwie, es gibt eher einen Abverkauf im September. Und dann wird es zwischen September und Oktober nochmal sehr, sehr ruppig und dann vielleicht nochmal gegen Ende des Jahres sehr positiv. So hat zumindest auch hier ein The Long Investor heißt, der hat das so ein bisschen skizziert. Und nächstes Jahr, sagt er, wird extrem schlecht das Jahr. Ne? Aber dafür ist es noch viel zu früh. Ne? Ich glaube, das hängt unter anderem davon ab, investieren Meta und Co. weiter oder treten sie doch mal auf die Bremse, denn davon hängt ja aktuell sehr vieles ab. Ne? Und ist die Cloud-Nachfrage weiter so hoch oder ebbt das ab? Ist noch viel zu früh, das zu sagen, denke ich. Ne? Aber was man halt wie gesagt sieht, es sind wenige Aktien und Sektoren, die den Markt oben halten. Und es ist zwar immer so, dass viele Aktien schwächeln, aber das ist aktuell schon wieder sehr, sehr ausgeprägt. Ne? Also Magnificent 7 plus Palantir und noch ein, zwei weitere ist Most Crowded Trade überhaupt jetzt mittlerweile wieder. Das ist halt einfach so. Aber ja, trotzdem, ich wette nicht gegen den Markt, ne? Denn so Nasdaq Short und sowas mache ich gar nicht. Damit verliere ich nur Geld. Deswegen bin ich lieber einfach ein bisschen mehr Cash im Trading Depot.
Genau. Ja. Gab es sonst noch irgendwelche News bevor? Ach so, ja, bei Tesla gab es noch News. Die haben nach oben gezuckt. Ja. Was war da los?
Genau, also Tesla, heute gab es auch wieder im Manager-Magazin einen Bericht, ich mir gerade eben durchgelesen, die Probleme von Tesla in Grafiken. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas ganz Krasses. Autobauer in der Krise, der Absatz bricht ein, die Erwartungen werden nicht erfüllt und der Börsenkurs dümpelt. Wie konnte es so weit kommen? Okay, ne? Stimmt schon, dass der Absatz schwächelt, vor allen Dingen in Europa. Aber Börsenkurs dümpelt, wenn man das immer noch vergleicht mit anderen Autoherstellern, da läuft Tesla immer noch sehr, sehr gut. Ja, also die ganze Geschichte um die Robotaxis nimmt jetzt doch Fahrt auf, kann man sagen. Laut Elon Musk soll es jetzt, glaube ich, auch in Kürze soweit sein, dass es nicht nur per Einladung funktioniert, da in Austin zu fahren, sondern jeder kann das nutzen. Und da gab es ja auch schon mal einmal jetzt eine Erweiterung. Er hatte jetzt noch gesagt, dass die nächste Version von Full Self Driving mit 10-mal so viel Parametern soll angeblich Ende kommenden Monats kommen. Also so wie ich das gelesen habe, Ende September. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. Und das sollte dann nochmal deutliche Verbesserungen geben. Was jetzt die letzten Tage nochmal geholfen hat, ist, dass man wohl eine Robotaxi-Lizenz für ganz Texas bekommen hat. Ja, also die skalieren das jetzt schon zuletzt ganz gut, immer noch mit diesem Sicherheitsfahrer. Ich habe mir auch noch mal so ein paar Videos angeschaut. Da gibt es also unter anderem hier einen deutschen Tesla-Tim, heißt der. Der war da auch unterwegs. Und ist schon lustig, diese Tesla-Robotaxis. Wieso Tesla so sind, die fahren wohl, ich sage mal, nicht ganz gemütlich, sondern sehr, sehr selbstbewusst. Und muss man am Anfang wohl, sitzt du da so da ein bisschen unentspannt, weil der, da ist dann irgendwie eine Überholspur und dann zieht er nach links und überholt, aber macht das halt trotzdem alles noch gut, ne? Aber ist wohl sehr offensiv auch und beschleunigt auch recht ordentlich. Aber bisher liest man jetzt nichts, dass es da irgendwie größere Probleme gibt. Also ja, scheinen sich da zu etablieren, ist natürlich alles auf Sparflamme noch, aber, und das ist das Wichtige, der Markt spielt diese Story jetzt scheinbar wieder. Und dementsprechend ist die Aktie so ein bisschen so charttechnisch auch ausgebrochen aus so einer, ja, so ein Dreieck, was zusammengelaufen ist, da ist sie jetzt hochgelaufen. Also eigentlich eine ganz spannende Konstellation. Ob es das jetzt schon war mit der Krise und es wieder komplett nach oben geht, schwer zu sagen. Also Fakt ist halt wirklich, in Europa die Absatzzahlen, die sind weiter unterirdisch, vor allen Dingen jetzt auch in Deutschland, ne? Aber ja. Elon Musk schafft es ja immer wieder. Jetzt hat er ja gesagt, jetzt versucht er da komplett vom Autoverkauf wegzugehen hin zu Robotaxi und dann irgendwann Optimus. Ne? Aber das ist, kann man sehen, wie man möchte. Es gibt ja viele Leute, die das sehr kritisch sehen, nicht ganz so unrecht. Und viele, die da immer nur Elon Musk folgen, was auch ein bisschen Ballaballa ist. Aber so ist es halt. Ne?
Ja, große Bewegung gibt's auch weiterhin im Markt der Abnehmspritzen und Abnehmpillen. Man wollte ja eigentlich meinen, dass nur Novo Nordisk am Fallen ist, aber mittlerweile hat Eli Lilly auch ja enorm viel Börsenwert verloren. Und das, obwohl sie letzte Woche die Prognose sogar noch angehoben haben. Also sowohl die Gewinne als auch die Umsatzprognosen, die wurden erhöht. Also die Umsätze hatte man von 58 bis 61 Milliarden auf 60 bis 62 Milliarden erhöht und die Earnings per Share von $20.17 bis $21.67 hat man erhöht auf $20.85 bis $22.10 und da fragen sich jetzt einige, oh, aber warum ging es denn dann zweistellig nach unten? Und das ist eben die große Story, wieder die Zukunft, also nicht die nächsten ein, zwei Quartale, sondern die nächsten zwei, drei Jahre bei diesen Unternehmen. Und zwar gab es da enttäuschende Daten, was ihr neues orales Medikament betrifft. Und zwar, jetzt muss ich noch mal anstrengen, dass ich es richtig ausspreche, Orforglipron heißt dieses neue Präparat, das rauskommen soll. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, ich glaube, jeder von uns weiß, ich kenne keinen, der sagt, boah, ja, also sich was zu spritzen, das finde ich mega cool, ja, also dass das niemand gerne wirklich macht oder hat, ich glaube, da sind wir uns alle einig, deswegen schielen da jetzt alle auf diesen Markt der oralen Medikamente, denn schätzungsweise wird der sich auf über 30 Milliarden Dollar oder auf um die 30 Milliarden Dollar Umsätze pro Jahr belaufen können, wenn diese oralen Medikamente draußen sind und da muss man eben zu diesem Zeitpunkt jetzt sagen, das hat dann eben auch jetzt für diese Enttäuschung gesorgt, da hat es deutlich weniger Wirksamkeit gezeigt, als das Mittel von Novo Nordisk, das rauskommen soll, nämlich das orale Semaglutid. Das hat nämlich ungefähr 15% Gewichtsverlust gesorgt in 72 Wochen. Das Medikament von Eli Lilly war nur in Anführungszeichen bei 12,4%. Und da hatte man sich im Vorfeld deutlich mehr erhofft. Und daher kam dann eben auch der große Absturz. Es war ja eben so die letzten Monate so, dass dann öfter mal Novo Nordisk enttäuscht hat, gerade mit CagriSema, wo dann eben enttäuschende Daten gekommen sind, dass man eben nicht die Wirksamkeit von Eli Lilly übertreffen konnte. Bei dem oralen Medikament ist es aber eben so, das wird ein gigantisch großer Markt voraussichtlich werden und Novo Nordisk hat jetzt nicht nur wahrscheinlich den First-Mover-Effekt dann hier wieder, weil sie mit ihrem Produkt schneller an den Markt kommen werden. Schon Ende 2025 rechnet man damit, dass orales Semaglutid auf den Markt kommen könnte. Bei dem Mittel von Eli Lilly, ich werde es jetzt nicht dauernd aussprechen, ich habe eh schon anstrengend genug mit dem Reden, das soll erst vermutlich im Jahr 2026 dann zumindest, was die Diabetes Behandlung angeht, rauskommen. Und das ist natürlich ein herber Rückschlag, vor allem für ein Unternehmen, das sehr viel höher von der Bewertung her ist.
Genau, ja, also ich habe gerade mal geschaut, ne? Also die Ergebnis pro Aktie ist jetzt laut meinen Angaben hier vom Factset $22 soll das dieses Jahr betragen bei Eli Lilly. Das ist natürlich schon sehr, sehr stark. Die Bewertung kam jetzt auch deutlich zurück bei Eli Lilly. Die ist auch jetzt im letzten Jahr, also auf Sicht von einem Jahr, 33,8% gefallen. Also auch Eli Lilly hat ordentlich Federn gelassen und year to date auch minus 18% mittlerweile, Eli Lilly. Man muss aber wirklich sagen, die Wachstumszahlen von Eli Lilly, die waren schon wirklich extrem gut einfach. Ne? Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, Novo Nordisk, sie hatten noch 19%. Was hatten sie jetzt im Q2? Auf jeden Fall Eli Lilly ist jetzt 38% noch gewachsen. Ne? Das ist schon sehr, sehr stark auf jeden Fall gewesen.
Novo Nordisk ist noch um 18% gewachsen. Sie sind beim, also die Diluted Earnings per Share, die sind um 23% gewachsen. Genau, Eli Lilly Revenue ist um 38% gewachsen und EPS um 92%. Da muss man natürlich noch mit berücksichtigen, dass Novo Nordisk natürlich schon sehr viel länger am Markt ist. Ozempic ist 2017 auf den Markt gekommen, während Eli Lillys Produkt erst 2022 rausgekommen ist. Dass da natürlich dann auch noch Wachstumsraten an sich so ein bisschen höher ausfallen, fair enough. Dafür ist die Aktie aber natürlich auch extrem viel höher von der Bewertung her. Also zum jetzigen Zeitpunkt, zum Aufnahme des Videos, reden wir hier halt bei Novo Nordisk von einem KGV, Forward KGV 12 bis 13. Bei Eli Lilly reden wir von einem aktuellen KGV von über 40 und einem Forward KGV 23. EV-EBIT bei Lilly ist bei 26, bei Novo Nordisk gerade mal 10. Also diese Wachstumsraten, die sind da natürlich schon durchaus mit begünstigt beziehungsweise mit berücksichtigt, ja. Da muss man sich jetzt natürlich aber dann halt auch die Frage stellen, wer hat jetzt mehr Potenzial, positiv zu überraschen? An der Börse ist es ja eigentlich in der Regel eben so, dass die Unternehmen eine Outperformance erzielen, die positiv den Markt überraschen. Da hat jetzt halt Novo Nordisk natürlich einiges mehr an Potenzial, weil viele ja auch aktuell zu Recht sagen, sie haben auch so ein bisschen das Gefühl, dass Novo Nordisk so ein bisschen niedrig guidet, weil sie ja einen neuen CEO jetzt dann haben und man dem natürlich nicht irgendwie gleich mal wieder eine Prognosekürzung aufbürden möchte. Also es was mal hier eben einfach, also was ich da einfach nur sagen möchte, ich selbst habe ja Novo Nordisk Aktien. Es ist nicht alles so negativ, wie es aktuell dargestellt wird. Es sind beides hervorragende Unternehmen. Die Marktsättigung, jetzt können wir mal ein kleines Ratespiel machen, weil ich habe da nämlich gerade erst ein Video dazu aufgenommen. Was schätzt du, wie viel Marktsättigung herrscht schon? Also so, man redet ja da immer so von der Marktpenetration. Also gehen wir mal davon aus, also für wirklich, wenn du von, gehen wir mal in diesen Obesity-Markt, also für Markt für Fettleibigkeit. Was glaubst du, wie viel Prozent der Menschen, die an Fettleibigkeit leiden, haben Zugang aktuell zu diesen, also branded Medikamenten nennen das. Was glaubst du von der Prozentzahl her?
Haben Zugang und nutzen das schon.
Also haben, ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt als Zugang hier in der Studie ist, also benutzen es, sagen wir es jetzt einfach mal so. Also
ich denke maximal weniger als 20% noch oder irgendwie.
Ja,
so
es ist weniger als 1%. Ja, es ist brutal. Also was in dem Markt noch für eine wirklich Möglichkeit besteht, also global gesehen ist es aktuell so, 7% der Menschen haben nur Zugang zu diesen gebrandeten Medikamenten im Bereich der Diabetes und im Bereich der Fettleibigkeit weniger als 1%. Also da seht ihr auch nochmal, wie gigantisch das Potenzial dann eben ist, was diesen Markt angeht. Und man muss da einfach dazu sagen, einer von diesen beiden, der kann gar nicht nicht mal ansatzweise den Markt bedienen. Wir haben das ja gehört, wie lange, oder wir haben das ja mitbekommen, wie lange das gedauert hat. Also, dass diese auf diesen Shortlisten dann eben drauf waren, dass er dann eben auch Hims & Hers da sozusagen ihr eigenes gepunchtes Mittel verkaufen durfte. Also, beide Unternehmen sind für mich wirklich hervorragend. Ich sehe halt zum jetzigen Zeitpunkt so ein bisschen mehr über positives Überraschungspotenzial bei Novo Nordisk als bei Eli Lilly. Vor allem eben, weil die Bewertungen so stark auseinanderklaffen. Man muss aber auch dazu sagen, dass Eli Lillys Produkte, die sie gerade draußen haben, halt auch so ein bisschen eine bessere Wirksamkeit haben, dass sie teilweise auch günstiger in der Herstellung sind. Das ist ja auch ein Problem mit dem neuen Carisema von Novo Nordisk, dass es ja auch komplexer in der Herstellung ist. Also es gibt da schon Punkte, die dafür sprechen. Eli Lilly ist auch breiter aufgestellt, aber Novo Nordisk hat dafür in der Pipeline gleich mehrere Produkte außerhalb der Diabetes und der Fettleibigkeit, die Potenzial zu einem Milliardenumsatz haben. Also da gibt es gleich drei, die sich in Phase 3 und weiter befinden. Die sind zum Beispiel für Sichelzellenanämie, in der Hämophilie und für Herz-Kreislauf. Allein diese drei Medikamenten traut man zu, dass die pro Jahr 6 Milliarden Dollar Umsatz machen können. Also ihr seht, beide Unternehmen stehen eigentlich wirklich gut da. Es war halt sehr viel Hype drin, das wurde jetzt abgebaut und ich glaube, auf lange Sicht hingesehen werden beide Unternehmen noch weiter wirklich gut wachsen. Also
ich habe auch gelesen, es hatte der Management von Novo Nordisk gesagt, Es gibt ja auch sehr gute Resultate bei dieser Fettleber mit den Abnehmmedikamenten. Da wollen Sie jetzt auch eine Zulassung beantragen. Also nicht Fett, also nicht Leberschäden durch Alkohol ausgelöst, sondern durch Essen oder was weiß ich, was das halt auch immer ist. Ne? Da gibt's dann wohl, da gehen die Vernarbungen deutlich zurück. Irgendwie sowas in die Richtung habe ich gelesen. Hat wohl auch gutes Potenzial. Ja, also auf dem Niveau. Ich muss auch sagen, es war ja lustig, dass die Eli Lilly-Zahlen kamen. Ich glaube, sie hatte kurz positiv reagiert. Dann ging es runter, weil diese Studienergebnisse auch kamen. Und gleichzeitig hat ja Novo Nordisk einen richtigen Satz nach oben gemacht.
Ja.
Ne? Die war ja zeitweise unter 40. Dann ging es Richtung 44. Jetzt stehen wir bei 42,70 € gerade. Es scheint zumindest so, dass auf dem Level sich Novo Nordisk so ein bisschen einpendelt. Also kann ich mir auch vorstellen. Also jetzt im Bereich 40 ist ja wirklich langsam ein Value Play. Da ist auch sehr viel Pessimismus mittlerweile kurzfristig eingepreist und sei es immer noch weiter nach unten geht, ne? Also jetzt bitte langsam bin ich auch werde ich optimistisch für die Aktie zumindestens, ne? Aber ja,
Ja.
sie dürfen sich halt jetzt auch nicht immer wieder Gewinnwarnungen leisten und so, ne? Das ist halt, das ist ja immer an der Börse so. Das dauert sehr, sehr lange, bis dann nach solchen Umsatzprognosesenkungen oder Ergebnisprognosesenkungen bis dann sich Aktien wieder fangen, vor allen Dingen im aktuellen Umfeld. Das sieht man ja auch in den USA. Also das ist krass. Da werden die Aktien in Grund und Boden geballert und natürlich teilweise auch übertrieben.
Ja, es ist halt auch noch immer das Thema mit den Zöllen und mit denen, dass die Preise niedrig gehalten werden sollen. Trump hat ja an
Ja.
17 CEOs Briefe geschrieben. Man darf aber auch nicht vergessen, auch Eli Lilly ist abhängig von Importen, nämlich beispielsweise die Pipetten, die werden in Irland gefertigt, also auch ein Land aus dem europäischen Raum. Aber sie haben da natürlich den Vorteil, dass sie eben hier eine bessere, also sozusagen eine Lieferkette in den USA haben. Aber auch Novo Nordisk investiert ja in den USA in eigene Werke. Also da wird sich dann wahrscheinlich erst mittelfristig so ein bisschen was verbessern. Also auch da sieht man halt Eli Lilly leicht vorne, aber auch Eli Lilly ist davor nicht gewahrt auf jeden Fall. Und das hat dann eben auch dafür gesorgt, dass es jetzt hier so starke Abstürze gegeben hat. Genau. Bevor wir weitermachen, noch eine kurze Werbeunterbrechung. Wir bedanken uns herzlich beim Smart Broker für das Sponsoring dieses Videos. Immer noch haben wir aktuell die Aktion, wenn ihr beim Smart Broker ein Depot eröffnet, gibt es eine Telekom-Aktie von uns gratis aufs Haus, ohne Wenn und Aber. Also ihr müsst dafür nichts weiter tun, als einfach ein Depot eröffnen. Der Smart Broker, einer der umfangreichsten und kostengünstigsten Broker hier im deutschsprachigen Raum. 40.000 Aktien an 30 Börsenplätzen. 4.600 Sparpläne ohne Ordergebühr, echte Kryptowährung und vieles mehr. Also schaut es euch gerne mal an. Ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Und wir persönlich, genau, sind schon mittlerweile wirklich sehr lange mit ein paar Smart Broker als Partner hier an Bord, haben auch von euch bisher immer wirklich sehr gutes Feedback dazu bekommen. Deswegen schaut es euch gerne mal unverbindlich an. Wie gesagt, ihr bekommt dafür eine Telekom-Aktienwert von knapp 30 € dann umsonst mit dazu und damit Werbung Ende. Ja, die große Frage, die sich aktuell
Vielleicht
stellt,
ganz, ganz kurz noch, weil es gerade ganz kurz noch
ja.
kam. Ich werfe noch ganz schnell eine weitere Meldung rein, weil
Ja.
gerade kam es und ist auch wieder typisch und bitter. Konjunkturdaten, die waren in den USA zuletzt auch nicht so gut. Es kam gerade eben der ZEW Konjunkturindex. Das ist ja so einer der meistbeachteten in Deutschland. Und es gibt ja die ganze Zeit Hoffnung, dass es in Deutschland wieder besser wird. Wir hatten auch, es wurde letzte Woche gemeldet oder nicht, ich glaube sogar diese Woche war das erst, mit den Unternehmenspleiten, die Richtung Rekordhoch steigen. Also es sieht extrem schlecht aus für die Unternehmen in Deutschland. Jetzt kam gerade der ZEW Konjunkturindex und der war weit unter Erwartung. Also Lagebewertung minus 68,6, Prognose waren minus 67 und die Konjunkturerwartungen, da waren die Prognosen bei 39,5 plus. Sind nur 34,7. Also die aktuelle Lage ist schlechter als erwartet und der Ausblick ist auch schlechter als erwartet. Es sieht weiter nicht nach einer Trendwende aus. Es ist wirklich unfassbar. Und das passt aber auch zu den ganzen Zahlen vom Mittelstand aus MDAX, SDAX und so weiter. Das ist teilweise ja, hat ja nur Prognosesenkungen gehagelt, ja. Und es sieht nicht nach einer Trendwende aus. Das ist echt der Wahnsinn. Sehr bitter.
Ja. Dann genau die große Frage, ist die Ära der SaaS-Unternehmen zu Ende? Es gab ja noch die Nachricht, dass ja Donald Trump von Nvidia eine Umsatzbeteiligung haben möchte. 20% standen da im Raum. Jensen Huang hat ihn jetzt wohl auf 15% runtergehandelt und so ein bisschen überspitzt dargestellt, hat er dann gesagt, ja, die alten H20-Chips, die können sie jetzt nach China verkaufen. Aber da gab es ja dann auch schon Meldungen. Hattest du im Vorgespräch gesagt, dass die Chinesen ja schon gesagt haben, die sollen sie eigentlich gar nicht mehr benutzen?
Ja, also chinesische Regierung hat gesagt, vor allen Dingen für Regierungsaufgaben und Militär, bitte nicht diese Chips benutzen. Sie haben, glaube ich, Angst wieder vor Hintertüren und so weiter. Ne? Das ist ja, USA warnt ja immer vor China, Hardware und Europa ja auch, ne? Huawei und so weiter. Und umgekehrt ist es halt genauso. Ob da was dran ist oder nicht, schwer zu sagen. Ne? Und das
Ja.
ist ja auch die große Frage. Hält das dann Tencent und Co. davon ab, die Chips zu kaufen oder nicht? Ne? Ich glaube erstmal nicht, zumindest um ihre Modelle zu trainieren, wahrscheinlich nicht, aber auch diese 15% Umsatzbeteiligung, das ist ja schon ein starkes Stück einfach. Ne? Es geht nicht 15% vom Gewinn, sondern wirklich vom Umsatz. Und das ist halt echt Wahnsinn. Also, dass sie da Trump so weit entgegenkommen mussten, sonst hätten sie gar keine Exportlizenz bekommen, wirklich krass
Ja,
einfach.
eben muss man sich halt die Frage stellen, möchte ich lieber 80% von einem großen Kuchen oder 100% von gar keinem? Ja,
Ja.
das werden sie sich dann halt gefragt haben, oder
Ja.
beziehungsweise 85% dann da ja auf 15% runtergehandelt wurde, ja. Aber trotzdem, der Nvidia-Aktie hat keinen Abbruch getan, ganz anders sieht es im SaaS-Sektor nämlich aus. Ja, da fallen die Unternehmen ins bodenlose, Firmen wie Adobe, C3 AI, Salesforce, Workday, Monday.com, es scheint kein Halten mehr zu
Atlassian
geben.
auch. Ja.
Bitte?
Atlassian auch, die hat es
Ja,
auch böse.
also gefühlt gibt es nur noch Palantir, sonst nichts in dem Sektor, die steigen. Ja, und bei Palantir muss man wirklich sagen, die steigen auch noch immer weiter. Aber jetzt stelle ich einfach mal so ein bisschen süffisant an dich die Frage, ist die Ära vorbei, deiner Meinung nach? Hast du überhaupt noch irgendein Salesforce oder was
Ja,
hast
ich
du
habe
alles in?
Salesforce, ne? Also SaaS, Software as a Service, sind ja die Abo-Modelle, wo man gesagt hat, es hieß ja immer, Software is eating the world, weil Softwarekonzerne halt brutal gewachsen sind mit ihren Abo-Modellen, weil sie extrem hohe Margen haben und ja, die jetzt alle ihre Modelle ja umgestellt haben von Lizenzen da drauf und das waren die Highflyer an den Börsen, alle immer extrem ambitioniert bewertet und da gibt es jetzt zuletzt einiges an Meldungen, dass diese Zeit vorbei sein könnte. Das heißt jetzt KI ist eating Software. Ne? Also, ich persönlich dachte eigentlich oder denke es immer noch, dass es natürlich einige Unternehmen gibt, die darunter leiden. Unter anderem, das sieht man ja, du kannst mit ChatGPT, Grok und Co. kannst du bei einem Klick irgendwelche Logos, Bilder erzeugen oder es gibt so Tools wie Canva und so weiter. Figma gibt es. Also da wird zum Beispiel bei Adobe mächtig gesägt und da kann man ein bisschen nachvollziehen, dass die Adobe-Aktie nicht so gut läuft, weil man nicht so wirklich weiß, steigen jetzt die Kunden um oder nicht. Aber ich dachte zumindest bisher, dass solche Unternehmen wie SAP, Salesforce, ServiceNow, so CRM-Hersteller, ne, die dann sehr tief in den Unternehmen integriert sind, die die Daten halten und so weiter, die die Prozesse steuern, dass die eigentlich eher die Gewinner sind, weil man merkt es ja jetzt schon, die bauen ja die ganze Zeit irgendwelche KI-Tools, KI-Agenten, weil sie haben die Daten der Unternehmen und können darauf aufbauend eben noch viele weitere Analysen fahren, Daten analysieren, Vorschläge geben, Prozesse automatisieren und so weiter. Dass das jetzt dann nur noch mit KI funktioniert, weiß ich nicht, ne? Also da gab es halt, wie gesagt, es gab gestern einen Analystenkommentar, den fand ich doch sehr, sehr spannend. Das war von Melius Research, war das. Und die haben Adobe auf Verkaufen abgestuft, ne? Und schaut euch mal den Chart von Adobe an und auch die Bewertung, kann der Daniel gleich mal was zu sagen. Die ist halt mittlerweile wirklich value-mäßig und trotzdem haben sie auf Verkaufen abgestuft. Und sie sagen einfach, dass es eine Multiple Contraction gibt, also eine heftige Verringerung der Bewertungen bei den SaaS-Aktien und das, was der Markt jetzt beginnt zu begreifen, dass KI die Software verdrängt und dass das einfache Leben von Software, die die Welt erobern, vollständig vorbei ist Und sie sagen halt, also sie haben Adobe abgestuft, aber sie sagen, ehemalige Lieblinge wie Adobe, Atlassian und Salesforce sind seit Jahresbeginn um mehr als 20% gefallen und dieser Trend hält weiter an. Und die haben das wohl schon vor einiger Zeit thematisiert. Es ist aber immer noch erwähnenswert und könnte sich sogar noch verschlimmern. Es erinnert an die Situation in den 2000ern und 2010ern, wo man über IT-Hardware berichtet hat und miterlebt hat, wie dann AWS kam und die ganzen anderen Cloud-Anbieter kamen und die dann dafür gesorgt haben, dass die Multiplikatoren von Dell, von HP und von IBM dezimiert wurde. Also die Cloud haben sich die ganzen Margen geklaut und die Hardwarehersteller waren nur noch Hardwarehersteller und die waren dann halt nur noch mit einstelligen KGVs bewertet. Und dass das jetzt halt auch auf die ganzen SaaS-Unternehmen wie Salesforce, SAP und so weiter zutrifft. Ich gucke gerade mal weiter, genau. Diese ganzen Bewertungen von ich glaube, über 20-fachen dann Free Cashflow oder 40-fachen Free Cashflow bei Monday.com und so weiter ist halt nicht mehr haltbar, weil unter anderem Cloud-Anbieter die ganzen Funktionen bald selbst mit anbieten, die jetzt aktuell halt solche Unternehmen anbieten, so in die Richtung wird argumentiert. Aber ich weiß nicht, ich sehe es noch nicht. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch die Zahlen von ServiceNow und die waren ja extrem gut, und auch denen ihre KI Agenten-Tools, was sie da hatten, da war ja die Nachfrage unfassbar hoch. Sie haben die Prognose erhöht. Ja, die Bewertung ist extrem teuer, aber zumindest ich sehe es so bei diesen breiten Unternehmen noch nicht, dass die jetzt direkt abgelöst werden. Bei einzelnen Unternehmen wie Adobe, ja, vielleicht, ne? Und das preist der Markt ja auch schon länger ein, aber ich weiß nicht, so bei ServiceNow und so, ich sehe das noch nicht, aber vielleicht fehlt mir auch die Fantasie. Was denkst denn du?
Ja, das ist schwierig. Also man muss das da, glaube ich, auch wirklich, man darf das nicht alles über einen Kamm scheren. Also man sieht es ja eben auch, eben sowas wie Palantir oder so. Das läuft sehr gut aktuell oder auch schon seit 2 Jahren, während andere wie Adobe gefühlt nur noch am Abstürzen sind. Also da geht es wirklich dann auch so um die einzelnen Sektoren, in denen sie tätig sind. Und bei Adobe, ich habe halt schon lange gesagt, was ich da als Problem sehe, sie können halt nichts gewinnen durch dieses KI-Thema. Sie haben eine Marktanteil von weit über 90% jahrelang gehabt und dementsprechend auch Bewertungen von, also KGVs waren ja regelmäßig weit über 40 bis zu 50 hin. Dass die da halt nichts zu gewinnen haben, ist da halt so ein bisschen abzusehen gewesen. Und da spielt jetzt halt so ein bisschen die Angst dann eben mit, dass es da es halt eben auch noch neue Konkurrenten zusätzlich gibt und dann halt eben auch immer mehr Anwendungsmöglichkeiten durch KI, wo man halt eben auch sagt, ey, da werden viele Sachen jetzt vielleicht doch eben selber gemacht. Also man kann sich ja mittlerweile ganze Websites durch KI zumindest mal erstellen lassen.
Ja.
Also das Potenzial und so ist natürlich gigantisch, ja. Also man muss es wirklich immer von Fall zu Fall sehen. Allerdings muss man jetzt natürlich auch fairerweise bei einigen dazu sagen, gerade bei Adobe, da haben wir jetzt natürlich schon echt einen krassen Value Play, wenn man das so sieht, weil man darf nicht vergessen, also zum einen, das Unternehmen wächst immer noch und sie wachsen immer noch deutlich, also mindestens ganz hoch einstellig, sogar eher im Bereich, also zwischen 8% und 12% ist bei ihnen aktuell immer noch, also so gang und gäbe, sage ich jetzt mal, ja. Die haben einen Forward KGV 15 jetzt und einen Free Cash Yield von 6,7% und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Also ich habe jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt aktuell wieder zu skeptisch, vor allem bei solchen Werten wie Adobe gesehen wird. Wo ich überhaupt kein Land sehe, haben wir aber noch nie gesehen, ist bei sowas wie C3 AI dann gewesen. Ja, also das ist halt tatsächlich auch so ein bisschen lächerlich, dass die ihre Zahlen präsentieren und dann ihre Guidance um 30% verfehlen. Also,
Da verstehe ich nicht, wieso hat die Aktie eigentlich nur 25% verloren, wenn andere
ja.
Aktien teilweise mehr verlieren, die Guidance sogar bestätigen oder ja
Ja.
einhalten und so weiter. Also das ist absurd einfach. Aber
Also
gut. Ja.
das ist auch das, was ich meine. Also ihr müsst da bei solchen Aktien wirklich ganz genau drauf schauen. Bei Salesforce ist es halt auch so, diese große Wachstumsfantasie, die ist da einfach vorbei. Das ist jetzt nicht mehr der Highgrower. Das ist halt einfach ein qualitativ wirklich hochwertiges Unternehmen mit einem sehr guten Kundenstamm, mit sehr berechenbaren Umsätzen. Aber die wachsen halt nur noch 8%, 9% mittlerweile. Ja, die sind halt nicht mehr zweistellig am Wachsen. Vielleicht können sie noch mal mit den ein oder anderen Themen unter dem Strich was machen. Aber gerade halt auch dieses Seed-basierte ist, also Salesforce hat jetzt nicht nur das Problem, dass dann natürlich eben auch vielleicht einige Tätigkeiten halt doch irgendwie auf die KI abgewälzt wird und man dann eben doch nicht mehr die CRM von Salesforce dann eben benutzt. Und zum anderen ist es halt auch so, wenn ganze Mitarbeiter durch die KI wegfallen, dann ist es halt auch für Salesforce schlecht, weil du da pro Mitarbeiter sozusagen abrechnest. Ja, also das sind halt so diese Ängste, die aktuell da so mit eine Rolle spielen. Deswegen muss man einfach dazu sagen, ja, es ist gerechtfertigt, dass die Softwarebranche mittlerweile ja wieder zur deutlich zurück in der Realität dann einfach angekommen ist nach vielen Jahren, in denen sie halt wirklich unfassbar hoch bewertet waren. Aber sie haben eben einen ganz großen Vorteil im Gegensatz zu dem Szenario, das der Michael gerade gesagt hat, damals, wo eben alles in die Cloud weg von den Hardware-Infrastrukturen ist. Man kann natürlich die Softwareunternehmen, man muss die auch so sehen, wie margenstark die sind. Bei der Hardware ist es halt immer so, das musste produziert werden, da hast du Stellen gebraucht. Das ist im Softwarebereich eben in der Regel nicht der Fall. Und du hast da wahnsinnig hohe Margen. Du brauchst da nicht viel Umsatzwachstum, um weiter gutes Gewinnwachstum dann einfach zu haben. Deswegen, solche Unternehmen wie Adobe, die werden nicht verschwinden, auch nicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Ja, die werden wahrscheinlich weiter moderat wachsen, aber gerade so auf den Niveau, finde ich die Unternehmen eigentlich wieder recht spannend. Also es ist halt so das typische Antizyklische, wo halt gerade so ein bisschen zu viel Skepsis dann einfach herrscht. Ja, und das war vor ein paar Jahren zum Beispiel auch bei Alphabet so, als dann ChatGPT rausgekommen ist, weiß ich noch, was das für ein Riesentheater damals gewesen ist. Ja, und man hat gesehen, also Alphabet hat es bisher noch so überhaupt nicht gejuckt dann. Also für mich wird es aktuell ein bisschen zu heiß gekocht, das Thema.
Gibt ja so viele Beispiele. Auch Duolingo ist schon viermal abgeschrieben worden. Jetzt haben sie wieder einfach Blowout-Quartalszahlen gemeldet. Lustigerweise, die Aktie hat, ich glaube, die war plus 25% oder plus 30%. Jetzt die letzten 3 Tage im Zuge der Schwäche im Softwaresektor alles abgegeben. Richtig krass. Wir können ja noch mal ganz kurz jetzt über Monday.com sprechen. Ich habe gerade eben auch noch mal jetzt hier geschaut, also Q2, ja 27% Umsatzwachstum, also die wachsen weiter sehr stark. Ich habe hier jetzt nochmal einen sehr, sehr spannenden Kommentar auch von einem guten X-Account. Warte, ich gucke gerade nochmal, wie er genau heißt. Den kann ich sehr empfehlen. Shay Bolor heißt der. Stock Savvy Shay. Könnt ihr mal nachsuchen. Und er hat wirklich was Spannendes gesagt zu Monday.com, also die Aktie ist 25% oder 28% abgeraucht nach den Zahlen, richtig krass. Und dabei waren die Zahlen, wie gesagt, sogar das abgelaufene Quartal viel besser als erwartet. Und der sagt halt, die Zahlen waren sehr solid und dieser Rückgang hat nichts mit dem letzten Quartal zu tun. Es geht einfach nur darum, ob also ein CRM-Anbieter für den Mittelstand immer noch mit einem Free Cashflow von 40 für 2025 gerechtfertigt werden kann, wenn dieser vielleicht von dem KI-Tsunami verschlungen wird. Ne? Und er sagt, 2 reine CRM-Anbieter werden in 10 Jahren noch eine Rolle spielen. Einer für den Unternehmensmarkt, da sagt er Salesforce, und einer für den Mittelstand, HubSpot oder Monday.com. Ne? Also auch SAP hat ja eigentlich sehr gute Zahlen gemeldet. Ich sehe aber auch gerade SAP ist auch die letzten Tage unter Druck. Ne? Also man sieht wirklich, da passiert was. Und er sagt, KI schreibt die CRM-Economics neu einfach. Was früher riesige Datenbanken, Vertriebsteams und manuelle Pipeline-Management erforderte, wird heute durch KI-Copiloten und eingebettete Workflow-Engines automatisiert. Der Wettbewerbsvorteil verlagert sich von wie gut sie nachverfolgen zu wie tief sie in die Entscheidungsfindung integriert sind. Hier kommt der Druck ins Spiel. Microsoft, Google und ServiceNow integrieren KI-gesteuerte CRM-Funktionen ohne zusätzliche Kosten in ihren Produktivitäts-Stacks. Ne? Und jetzt sagt er halt, der Markt, also die Börse kalibriert sich deshalb neu. Ne? Und das ist nicht ein schlechtes Unternehmen, Monday.com, ganz im Gegenteil, sondern das ist einfach eine komplette Neubewertung dieser CRM-Kategorie. Der Übergang von einer 40-fachen Bewertung des Free Cashflows hin zu einer 30-fachen ist jetzt nicht bearish, sondern es ist im Endeffekt die neue Realität in dem Sektor und dementsprechend, ja, ich will mal sagen, vielleicht ist es auch gesund, lassen die Unternehmen einfach ein bisschen Luft ab. Ne? Zum Beispiel Monday.com hat jetzt, glaube ich, auch 30% dieses Jahr verloren. Ich hatte die letztes Jahr mal gekauft in einem Dip. Ich glaube, jetzt bin ich mittlerweile wieder plus minus null, habe nur eine kleine Position, finde das Unternehmen weiter sehr gut und wenn die noch weiter rutscht, das ist auch so ein Kandidat. Wie ServiceNow, wenn die rutschen, da würde ich sogar mal nachkaufen, ne? Weil ich sehe es jetzt auch nicht so kritisch, sondern vielleicht auch, wie gesagt hier, dass da einfach die Bewertung ein bisschen angepasst wird, weil man nicht so genau weiß, wie die Zukunft aussieht, aber dass die jetzt da abgelöst werden, ich sehe das nicht.
Ja, sehe ich genauso. Also, dass es da jetzt irgendwie so eine, also völlig obsolet werden. Aber ich wäre auch vorsichtig so mit den Einstiegen. Das wäre jetzt eher auch was, wo ich sagen würde, das ist so vielleicht mal so für Sparplan oder so ideal, weil es da noch, man weiß nicht, wie lange diese Ängste noch
Ja.
geschürt werden. Und gerade diese Softwareunternehmen, die zumindest einige von ihnen immer noch recht sportliche Bewertungen dann halt einfach aufrufen. Ja, und da muss man natürlich immer weiter mit Bedacht dann vorgehen, weil ja, da gibt es natürlich auch noch viel Potenzial für weitere Kursrückgänge. Das darf man dabei natürlich dann auch nicht vergessen, ja.
Genau.
Es gab noch Nachrichten, ja, so einer der Dauerläufer, wo so mal ein bisschen enttäuscht bei den Zahlen hat, ist die Munich Re gewesen. Michael hat es ja schon sehr lange im Depot. Und da, ja, sie haben sich aber, glaube ich, schon wieder recht gut gefangen danach, aber es war so ein bisschen enttäuschend, die Zahlen, die sie gebracht haben. Ganz im Gegenteil muss man sagen dazu, tatsächlich die Hannover Rück, die hat deutlich bessere Zahlen präsentiert, denn ihr Umsatz, der ist im ersten halben Jahr um 3,3% gewachsen. Wenn man Wechselkurse mit berücksichtigt, wären es sogar 4,3% gewesen. Und das operative Ergebnis ist um 6,3% gewachsen. Nettokonzerngewinn sogar um 13,2%. Also bei der Hannover Rück ist es echt gut gelaufen. Und ich habe die auch schon mal teilweise gegenübergestellt, über längere Zeiträume hingesehen. Wenn man Allianz, Munich Re und Hannover Rück hingestellt hat, je nachdem, welche Zeiträume man betrachtet, ist sogar die Hannover Rück von den dreien teilweise am besten gelaufen. Also die fliegt immer so ein bisschen unter dem Radar, habe ich das Gefühl, bei den drei, weil ja, die ganze Börsenwelt in Deutschland guckt immer auf die Munich Re und auf die Allianz, aber die Hannover Rück hat auch sehr gute Ergebnisse geliefert und ist auch schon über viele Jahre hingesehen. Und da haben wir gedacht, ja, das sollte man auf jeden Fall auch noch mit reinnehmen in die Folge. Also wirklich sehr gute Zahlen. Während bei der Munich Re, ja, man darf natürlich jetzt nicht vergessen, wie da die letzten Jahre gelaufen sind. Ja, also das ist jetzt aber auch nichts gewesen, wo ich sage, oh, da muss man jetzt aber dringend aufpassen oder dringend tätig werden. Ja, also weiterhin alles im Lot in dem Geschäft, ja, aber dass da mal in dem Sektor vielleicht auch mal so ein bisschen, also es muss jetzt nicht unbedingt eine Korrektur sein, aber dass da auch mal so ein bisschen langsamer gemacht wird,
Ja.
ja, sollte man auf jeden Fall so also ein bisschen auf dem Schirm haben,
Also
ja.
Munich Re ist nach den Zahlen, die war auf Allzeithoch oder kurz davor und ist dann wirklich, ich bin da sogar noch morgens short gegangen. Ich habe da auch, wie gesagt, ich bin da schmerzfrei. Ich habe, das ist meine größte Langfristposition, aber als ich dann gesehen habe, Zahlen, also die Art, das abgelaufene Quartal war besser als erwartet, aber die Prognose für den Versicherungsumsatz wurde runtergenommen. Da habe ich gedacht, okay, Haar in der Suppe, gefällt dem Markt aktuell nicht, bin ich short gegangen. Ich glaube bei knapp, da war sie noch nur bei minus 1%, dann ist sie zeitweise bei minus 7% gewesen. Also das war schon ganz ordentlich. Alle anderen Finanzziele wurden aber bestätigt. Von daher sieht's. Also ich mache mir jetzt auch keine großen Sorgen, ne? Vielleicht fällt sie auch mal 20% oder läuft mal ein, zwei Jahre seitwärts, ist halt einfach so, ne? Weil, wenn man sich mal den Charter anschaut, ich meine, das ist eine Versicherung, ja. Also das ist kein High-Grower, ne? Dafür sind die halt einfach krass gewachsen. Und das Volumen bei den Neuabschlüssen und auch die Preise, die sind halt auch ein bisschen zurückgegangen bei den Vertragserneuerungen zum 1.7. Jetzt gab es heute gerade eben ganz frisch einige Insiderkäufe. Vielleicht wollen sie ein bisschen stützen, ja, aber für alle, die schon immer mal bei den Unternehmen einsteigen wollten, vielleicht kann man jetzt auch hier bald einen Sparplan starten und dann von den schönen Dividendenrenditen profitieren. Sie haben ja erst diesen Sprung gemacht bei den Dividenden. Ich glaube nicht, dass sie die jetzt direkt wieder cutten, sondern die haben ja gesagt, es soll die nächste neue Basis sein. Also ich habe ja sowohl Hannover Rück als auch Munich Re als auch Allianz im Depot und die Allianz hat auch, glaube ich, sogar die besten Zahlen. Und da könnte sogar eine Prognoseerhöhung anstehen bei der Allianz, hatte das Management gesagt. Aber sie haben gesagt, es ist noch zu früh, man will das Q3 abwarten und vielleicht gibt es bei der Allianz sogar eine Prognoseerhöhung. Also ja, an sich, ja, alles im Lot.
Ja, wir werden es auf jeden Fall für euch weiter mitverfolgen. Ja, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Hat wie immer Spaß gemacht. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben dafür da. Schreibt uns auch gerne mal unten in die Kommentare rein, was ihr so von dem SaaS-Theater haltet,
Ja.
ob ihr da jetzt aktuell
Genau,
tätig
vielleicht,
seid.
was vielleicht spannend wäre, vielleicht arbeitet ja jemand bei euch auch bei großen Konzernen, davon gehe ich aus. Habt ihr denn da schon Bestrebungen, dass man zum Beispiel ein Salesforce oder ein SAP ablöst, dass man da irgendwie alles über, keine Ahnung, was da gesagt wurde, die Google Cloud macht, dass da irgendwie neue Sachen ausprobiert werden oder Ist das unrealistisch? Also wenn ich immer halt sehe, ne, wie lange dauert es, bis man irgendwie das SAP migriert hat? Also das sind doch Projekte über Jahre, ne? Also wirklich Jahre, 5 Jahre, bis da irgendwas umgesetzt wurde. Deswegen, die sind so tief verwurzelt. Aber schreib es gerne mal rein, ne? Mich würde es mal interessieren. Oder vielleicht, ob Adobe schon abgelöst wurde bei einigen. Kann ja auch sein, ne? Also das wäre auf jeden Fall spannend zu lesen.
Ja, ich meine, ich glaube, im Professional-Bereich ist Adobe wirklich noch so der absolute Platzhirsch,
Glaube
aber
auch, ne?
genau, schreibt's gerne mal rein. Also wirklich ein sehr interessantes Thema. Und dann hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.